Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Es ist Freitag, der 7. Januar. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Saubere Energie oder Naturschutz. Das geplante Wasserkraftwerk beim Laubeckfall im Berner Oberland wird zum Testfall. Von Zäunen und schwimmenden Flüchtlingslagern. Griechenland plant neue Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung. Und wegweisendes Referendum im Südsudan. Am Sonntag entscheiden die Südsudanesen über ihre Unabhängigkeit. Am Mikrofon begrüßt Twilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Deutschland sperrt wegen dem Dioxinskandal 4.700 Betriebe. Betroffen sind vor allem Schweinemastbetriebe in Niedersachsen, wie das deutsche Ministerium für Konsumentenschutz mitteilte. Die Höfe dürfen so lange keine Produkte ausliefern, bis geprüft wurde, dass die Waren unbedenklich sind. Wie Ermittlungen ergaben, wurden tausende Tonnen mit Dioxin verunreinigtes Futterfett zum Mischfutter verarbeitet. Fleisch und Eier werden nun vorsorglich gesperrt, wenn der Verdacht besteht, dass sie mit kontaminiertem Futter hergestellt wurden. Die USA haben weitreichende Sanktionen gegen den Machthaber der Elfenbeinküste erlassen. Geschäfte mit dem abgewählten Präsidenten Laurent Gbagbo und seiner engeren Führungsriege sind ab sofort verboten. Zudem werden in den USA alle Besitztümer der 5 Personen eingefroren, wie das US-Finanzministerium mitteilte. Ziel ist es, Gbagbo und seine Vertrauten zur Aufgabe der Macht zu bewegen. Die USA unterstützt den Oppositionsführer Ouattara, der als Sieger aus der Präsidentschaftswahl im November hervorgegangen ist. Seit nahezu 6 Wochen beanspruchen beide Politiker das Präsidentenamt für sich. Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé nimmt in Chile Babynahrung vom Markt. Das Institut für öffentliche Gesundheit hatte kleine Mengen von einem krebserregenden Fungizid nachgewiesen. Daraufhin forderten Konsumentenschutzorganisationen, dass Nestlé alle Babynahrungsmittel aus dem Handel nimmt. Sie befürchten, dass weitere Produkte des Unternehmens belastet sind. Wie ein Nestlé-Sprecher erklärte, hat der Konzern die Produkte freiwillig vom Markt genommen. Die gemessenen Werte würden internationalen Standards entsprechen. Der Bundesrat will alle Verkehrsschilder geschlechtsneutral gestalten. Alle Schilder, auf denen Mann oder Frau ein Verbot anzeigen, sollen ersetzt werden. Damit wolle man sich der heutigen Zeit anpassen, meinte ein Sprecher des Bundesamtes für Straßen Astra gegenüber dem Tagesanzeiger. Zudem ist geplant, alle überflüssigen Verkehrsschilder abzuschaffen. Die rund 4 Millionen Verkehrsschilder seien für die Verkehrsteilnehmenden nicht mehr zu bewältigen. Geplant ist, jedes 5. Schild zu entfernen. Zum Wetter. Heute bleibt es sonnig und mild bei Höchsttemperaturen um 9 Grad. Morgen Vormittag ist es teilweise bewölkt mit Regen. Im Tagesverlauf sollte es dann sonnig werden bei ebenfalls 9 Grad. In den Föhnregionen steigt das Thermometer auf bis zu 15 Grad. Am Sonntag nimmt die Bewölkung wieder zu. Es kommt Regen auf bei rund 8 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Das geplante Wasserkraftwerk beim Laubeckfall im Berner Oberland wird zum Testfall. Wie viel Natur darf der sauberen Energie geopfert werden? Im Dezember hat der Berner Regierungsrat das Gesuch der Berner Kraftwerke BKW gutgeheißen. Das Kleinwasserkraftwerk beim Laubeckfall darf gebaut werden. Die Beschwerden der Umweltverbände wurden abgewiesen. Die Umweltverbände aber geben sich damit nicht zufrieden und ziehen die Beschwerden weiter ans Berner Verwaltungsgericht. Sie wollen einen Grundsatzentscheid provozieren, denn laut ihnen werden die negativen Seiten der sogenannten sauberen Energie viel zu wenig beachtet. Einzelheiten im folgenden Bericht. Die Umweltverbände wollen am geplanten Kleinkraftwerk beim Laubeckfall ein Exempel statuieren. Mit ihrer Beschwerde beim Berner Verwaltungsgericht wollen sie bewirken, dass beim Bau von Kleinwasserkraftwerken in Zukunft mehr Rücksicht auf den Naturschutz genommen wird. Raimund Rudewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
Ja, für uns ist dieser Fall natürlich von Pilotcharakter. Das heißt, wir haben in der Schweiz derzeit wirklich hunderte von diesen Kleinkraftwerkprojekten und überall stellen sich mehr oder weniger die gleichen Fragen und wir benötigen eine Klärung auch auf gerichtlicher Stufe. Drum diese Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Wir erwarten hier eigentlich, dass die Bewilligungslatte quasi für solche Kraftwerke hochgelegt wird. Es kann nicht sein, dass einfach diese Kraftwerke auf Kosten des Naturschutzes und Landschaftsschutzes bewilligt werden.
Wegen der riesigen Nachfrage nach sauberer Energie würden viele Gesuche von den kantonalen Regierungen bewilligt, obwohl sie gegen eidgenössische Gewässer-, Natur- und Heimatschutzgesetze verstoßen, sagt Raimund Rodewald. So auch das von den Berner Kraftwerken BKW am Laubeckfall geplante Kleinkraftwerk.
Wir haben natürlich ein Gewässerschutzgesetz, wofür man gekämpft hat von Seiten der Umweltverbände. Die Bevölkerung hat Anfang 90er Jahre das Gewässerschutzgesetz als guten Kompromiss angesehen. Und man hat immer gesagt, man will etwas für die Fischlebensräume tun. Wir wollen etwas auch für die Haltung dieser Fließgewässer tun. Und jetzt ist natürlich dieser Anreiz für Wasserkraftwerke explosiv gestiegen. Und damit kollidieren eigentlich diese Kraftwerke mit den heutigen Gesetzesbestimmungen. Wir erachten dieses Werk am Laubeckfall schlichtweg nicht gesetzeskonform.
Zudem könne sich der Bau des Kleinkraftwerkes im Simmental auch wirtschaftlich negativ auf die Region auswirken. Der Laubeckfall ist der einzige Wasserfall der Simme außerhalb des Quellgebietes und ein Tourismusmagnet.
Dieser Wasserfall wird da und dort auch erwähnt in den touristischen Unterlagen der Gemeinden im Simmental. Und es ist eigentlich auch darum nicht erstaunlich, dass wir gerade von sehr, sehr vielen Privatpersonen und von Kreisen des Tourismus immer wieder angegangen worden sind, die gesagt haben, es ist nicht akzeptabel, dass man jetzt diese Naturdenkmäler quasi dem Tourismus entzieht für einen relativ kleinen energetischen Ertrag.
Für die Umweltorganisationen ist das Projekt Laubeckfall also ein erster Testfall. Ob die Natur- und Landschaftsschutzbestimmungen eingehalten werden, trotz den unzähligen Gesuchen für neue Kraftwerke, die in den nächsten Jahren zu erwarten sind.
95,6. Rabe Info.
Griechenland will illegale Einwanderer in Zukunft auf Schiffen einpferchen. Geplant sind schwimmende Lager für Asylbewerber. Das ist nur eine der neuen von der Regierung geplanten Maßnahmen, um das enorme Flüchtlingsproblem zu bewältigen. Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm und fordern die europäischen Regierungen auf, Griechenland zu unterstützen. Mehr dazu im folgenden Bericht. Rund 130.000 Flüchtlinge gelangten allein im letzten Jahr illegal nach Griechenland. Das sind mehr als in jedes andere europäische Land. Die griechische Regierung ist komplett überfordert. Es fehlt an Infrastruktur, an Unterkünften und an Personal, um den Flüchtlingen ein faires Verfahren zu ermöglichen. Die meisten illegalen Einwanderer sind auf sich alleine gestellt. Sie leben von der Hand in den Mund, oft auf der Straße. Nun hat die griechische Regierung neue Maßnahmen vorgestellt, wie sie der Situation Herr werden will. Eine davon ist der Einsatz von Schiffen als schwimmende Lager für die illegalen Einwanderer. Was das aber genau für Schiffe sein werden, sei noch unklar, meint Denise Graf, Flüchtlingskoordinatorin von Amnesty International.
Die Informationen sind unterschiedlich. In Holland haben wir auch Lagerboote, wo die Asylsuchenden auf Schiffen untergebracht werden. Wenn es sich aber um Gefängnisse handelt, dann ist es natürlich etwas ganz anderes. Denn die Inhaftierung und Internierung von Asylsuchenden während des Asylverfahrens verletzt Menschenrechte.
Weiter prüft die griechische Regierung auch den Bau eines Zauns entlang der Grenze zur Türkei. Obwohl die Gefahren solcher Zäune aus anderen europäischen Ländern hinreichend bekannt sind.
In Marokko, wo es eine spanische Enklave gibt, dort gibt es einen Zaun und jedes Jahr sterben dort zahlreiche Personen, weil sie diesen Zaun überqueren wollen. Zäune haben in der Vergangenheit immer wieder Tote produziert und wir haben hier größte Bedenken.
Mit Abschottung und Sammellagern versucht Griechenland, den Flüchtlingsstrom in den Griff zu bekommen. Auf Hilfe seitens der EU wartet das Land bislang vergebens. Wie alle anderen stark betroffenen Länder an der Grenze des europäischen Schengen-Raums, wie zum Beispiel Spanien, Italien oder Malta, erhält Griechenland kaum Unterstützung von anderen EU-Staaten.
Das Problem ist, dass Griechenland nicht allein mit 130.000 Personen fertig werden kann. In der Vergangenheit hatten wir in Europa regelmäßig etwa 450.000 Asylsuchende pro Jahr. Die waren verteilt auf die verschiedenen Länder. Aber heute ist das Ungleichgewicht sehr, sehr groß. Und man will Griechenland zwar unterstützen, aber vor Ort. Es soll dort investiert werden und die europäischen Länder wollen das Asylproblem exportieren.
Ermöglicht wird das durch das europäische Dublin-Abkommen. Laut dem Abkommen ist stets das erste europäische Land, in das die Flüchtlinge einreisen, für deren Asylgesuch zuständig. Somit können alle Flüchtlinge, die von Griechenland in andere Schengen-Staaten weiterreisen, faktisch dorthin zurückgeschickt werden. Und doch gibt es einige europäische Länder, die wegen der miserablen humanitären und menschenrechtlichen Situation in Griechenland mittlerweile keine Flüchtlinge mehr dorthin zurückschaffen.
In der Schweiz ist es so, dass das Bundesamt für Migration schon seit längerer Zeit keine Familien nach Griechenland zurückschickt, weil die Situation absolut unhaltbar ist und es Informationen gibt, dass Kinder sich in Athen prostituieren, weil die Familien keine Überlebensmöglichkeiten haben. Es ist aber so, dass im letzten Jahr sind Einzelpersonen nach Griechenland zurückgeschickt worden.
Sagt Dönis Graf, Flüchtlingskoordinatorin von Amnesty International.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Wird der Südsudan in die Unabhängigkeit entlassen? Am Sonntag entscheiden die Südsudanesen in einer Referendumsabstimmung, ob sie sich vom Norden trennen wollen. Lange wurde gewährleistet, ob die Abstimmung überhaupt über die Bühne gehen kann und wenn ja, ob die sudanesische Regierung das Resultat denn auch anerkennen wird. Über die Lage im Südsudan zwei Tage vor der wegweisenden Abstimmung sprach ich mit Ulrich Delius, Afrika-Experte der Gesellschaft für bedrohte Völker. Am Sonntag entscheidet der Südsudan, ob er unabhängig werden will und aller Voraussicht nach wird er das auch wollen. Die wichtigere Frage im Vorfeld war ja mehr, ob denn die sudanesische Regierung das Ergebnis auch anerkennen wird. Kann man jetzt kurz vor der Abstimmung davon ausgehen, dass Präsident al-Bashir mit der Abspaltung des Südsudans rechnet und diese auch anerkennen wird?
Es sah sehr lange sehr schlecht aus um dieses Referendum. Jetzt seit 3-4 Tagen haben wir den Eindruck, dass es so einen kleinen Durchbruch gibt, dass der Nordsudan sich damit abzufinden scheint, dass es diese Volksabstimmung geben wird und eben auch mit dem wahrscheinlichen Ergebnis eben für die Unabhängigkeit. Präsident Bashir war in Südsudan und hat dort eine große Rede gehalten. Und was uns ein bisschen Hoffnung auch gibt, ist, dass die US-Außenministerin Hillary Clinton, genau einen Tag vor dem Referendum wird sie im Sudan eintreffen und während des Referendums auch im Sudan sein. Das ist so ein bisschen wie eine kleine Rückversicherung für die Südsudanesen, dass es also während des Referendums, denke ich, auch keine größeren Ausschreitungen geben wird.
Sie haben es bereits angesprochen, al-Bashir reiste vor einigen Tagen in den Südsudan zum ersten Mal überhaupt seit seinem Wahlkampfauftritt im letzten Jahr. Wie wichtig war dieser Auftritt dort?
Es war enorm wichtig. Alle Südsudanesen haben eigentlich auf diese Worte gewartet, selbst wenn sie natürlich immer noch zweifeln, weil um das Vertrauen zwischen Süd- und Nordsudanesen steht es also nicht sehr gut. Aber nichtsdestotrotz ist es auch deutlich Erleichterung bei vielen Südsudanesen festzustellen, weil eben doch ganz viele damit gerechnet haben, dass es zu einem neuen Krieg kommt.
Über die Einzelheiten der Trennung der beiden Teilstaaten wird ja immer noch verhandelt. Hauptstreitpunkte sind einerseits die Einnahmen aus dem Erdöl und auch der Verlauf der Grenze. Was ist dort das Problem?
Es gibt sehr, sehr viele Probleme im Zusammenhang mit dem Grenzverlauf, weil man muss wissen, dass der Großteil dieser Ölvorkommen eben genau in diesem Grenzgebiet liegt. Und diese Grenzfrage, die hat schon einmal 1983 einen Krieg ausgelöst, als man einfach die Grenzen von Seiten des Nordsudans zu Ungunsten des Südsudans veränderte, um ein Ölgebiet einzuverleiben. Man muss andererseits auch einräumen, es gibt bei 1000 Kilometer Grenze nur so sagen wir mal 100 bis 150 Kilometer, die richtig stark umstritten sind.
Wenn sich nun der Südsudan unabhängig machen sollte, ist da mit großen Umsiedlungen von Teilen der Bevölkerung zu rechnen? Also was passiert mit den Sudanesen, die sich im jeweils anderen Landesteil befinden?
Das ist eine sehr heikle Frage, die auch sehr stark Politiker beschäftigt, wo Menschenrechtsorganisationen auch mehrfach appelliert haben, an beide Seiten die jeweilige Minderheit menschenwürdig zu behandeln, sprich sicherzustellen, dass sie auch Bürgerrechte haben. Das wäre ganz wichtig, vor allen Dingen für die vielen Südsudanesen, die als Flüchtlinge in den Nordsudan gekommen sind. Tausende sind jetzt sozusagen zurückgekehrt, zurückgeholt worden auf Lastwagen und zum Teil wirklich seltsamen und sehr schwierigen Bedingungen. Nur jetzt ist natürlich auch ein Riesenproblem, was macht man mit diesen vielen Rückkehrern? Auf die hat ja keiner im Südsudan gewartet. Sie müssen neue Jobs bekommen, sie müssen Land bekommen, sie müssen integriert werden. Das sind alles Riesenherausforderungen, die jetzt für die Südsudanesen zu lösen sind. Und Gleiches gilt natürlich für den Nordsudan auch. Was ist mit den Nordsudanesen, die bislang im Südsudan waren? Wobei das Gros der Nordsudanesen wird in den Nordsudan zurückkehren, während mehr Südsudanesen erstmal im Norden des Sudan leben werden wohl.
Einschätzungen von Ulrich Delius, Afrika-Experte der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel vom Rabe Info für heute und diese Woche. Um 6 Uhr senden wir die Wiederholung und am Montag um 11 gibt's wieder die aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info auch im Internet, den Podcast gibt's auf www.rabe.ch. Für Redaktion und Moderation ist heute Wilmar Roll verantwortlich gewesen. Merci fürs Zuhören, schönes Wochenende, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.